herzlich willkommen zu meinem Podcast Identität und Leben, der Fachpodcast von und mit Kurt Neubersch. Ich bin Diplompsychologe und psychologischer Psychotherapeut. Dieser Podcast ist für alle Menschen gedacht, die sich hinterfragen und Antworten suchen. Dabei steht vor allem das eigene Erleben und Verarbeiten im Vordergrund. Was macht mich aus? Wie richte ich mich aus? Wer bin ich? Wie lebe ich mein Leben? Identität und Leben oder Identität leben. Ab sofort biete ich Aus- und Weiterbildungen für meine Schwerpunkte an. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, findet ihr auf meiner Homepage www.kurtneubersch.de weitere Informationen dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Podcast und mein Aus- und Weiterbildungsangebot bei Gefallen weiterempfehlen würdet. Nun aber geht es los mit dem Inhalt dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben, Folge 90, der Umgang mit Trauer. Ich werde in der Psychotherapie tatsächlich oft mit dem Thema der Trauer konfrontiert. Und aus diesem Grunde habe ich mir gedacht, Mensch, es macht Sinn, dass wir auf jeden Fall dieser Folge, also diesem Thema, eine eigene Folge geben, so meinte ich das. Und diese Folge ist schon längst überfällig und tatsächlich im Rahmen vom Psychotroph Coach hatten wir da auch schon länger drüber nachgedacht und hatten aber diese nochmal ein bisschen aufgeschoben, weil wir da auch gucken wollten, ob wir noch eine Fachperson hinzunehmen. Aber jetzt ist es tatsächlich aus meiner Sicht auch mal wichtig, dass jetzt mal endlich zu dem Thema eine Folge kommt im Rahmen meiner Podcasts. Ich werde euch in dieser Folge zum einen ein Stück weit für das Thema Trauer sensibilisieren. Zum anderen werde ich euch auch ein bisschen was erzählen über persönliche Trauerverarbeitung, also wie ich sie erlebt habe. Und gleichzeitig auch euch ermutigen, wie man mit Trauer umgehen kann. Sowohl als Fachperson, aber auch als natürlich persönlich betroffene Person oder aber auch im nahen Umfeld. Wir müssen uns bitte immer erstmal klar machen, dass bei Trauer, dass es ein ganz, ganz, ganz individueller Prozess ist. Und das ist tatsächlich nicht nur altersabhängig. Kinder können anders mit Trauer umgehen als Erwachsene und auch unabhängig vom Alter kann jedes Individuum auch nochmal selber für sich einen unterschiedlichen Weg wählen, damit umzugehen. Und wenn ich mir das klar mache, stehe ich jetzt zum Beispiel aus der Perspektive der Begleitung, also sei es aus fachlicher Begleitung oder im familiären oder im freundschaftlichen Kontext, natürlich vor der immer individuellen Herausforderung, wie und kann ich damit umgehen. Und zwar gibt es da aus meiner Sicht zwei Dinge, die man wissen sollte. Das eine ist, wie stehe ich persönlich zur Trauer und den Umgang damit? Und zum anderen, wie stehe ich zu der Person, die gerade trauert? Wenn die Person mir nahe steht, dann kann das sein, dass ich an der Stelle versuche, diese Person zu trösten. Das allerdings setzt wieder voraus, dass die Person überhaupt getröstet werden möchte. Es gibt Personen, die das begrüßen und die das auch gut finden, aber es gibt Personen, die das vielleicht gar nicht wollen. Die das vielleicht sogar auch als übergriffig erleben. Ich mache mal ein ganz plattes, pragmatisches Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel jemand total traurig ist und weint und weil er berührt ist von dem, dass man gerade vielleicht einen Menschen verloren hat. Und dann kommt jemand, der das sieht und denkt, Mensch, ich muss die Person doch mal trösten. Und sagt dann vielleicht so, weil sie helfen möchte, sagt sie dann, ach hör mal, das wird schon wieder. Oder ich sage es absichtlich jetzt gerade so platt, ne? Ach, das wird schon wieder. Oder sagt vielleicht sowas wie, ah, es gibt auch bestimmt noch wieder gute Zeiten, ne? Und muss man mal nach vorne sehen. Dann ist das alles die Kategorie gut gemeint. Aber im Grunde genommen hat es erst einmal aus psychologischer Sicht nichts mit der Person zu tun, die gerade trauert. Sondern mit der eigenen Vorstellung, wie ich meine, dass man Trauer begleiten kann und wie man trösten kann. Wenn mir das bewusst ist, kann ich euch schon die erste, meiner Meinung nach wichtigste Grundlage vermitteln. Und zwar ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man vor allen Dingen authentisch ist. Wenn ich merke, dass das Thema mich selbst berührt, dann ist das vollkommen okay, dass ich das auch entsprechend vermittle. Ja? Also, dass ich zum Beispiel sage, Mensch, das berührt mich. Das kann man ruhig so sagen. Oder ne, je nachdem, wo ich mich gerade befinde, ne, dass man sagt, vielleicht sogar auch, wenn man merkt, Mensch, da kommen selber Tränen. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, ne, dass dann auch die Tränen kommen. Wenn ich jetzt im fachlichen Kontext das erlebe, dann ist in der Regel dadurch, dass die Beziehung ja anders ist. Also sprich, ich da jetzt keine private, also sprich familiäre oder freundschaftliche Verbindung habe, wäre dann hier die Frage, war aus welchem Grund gehe ich in so einer Berührtheit, Betroffenheit? Versteht mich nicht falsch. Das heißt nicht, dass jetzt, sagen wir, Therapeuten eiskalt sind oder denen das egal ist oder so. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber die Frage ist jetzt, aus welchem Grund geht die Person in so eine emotionale Reaktion? Das heißt, warum geht sie da so extrem rein? Das kann natürlich daran liegen, dass ich vielleicht als Fachperson selber berührt oder noch betroffen bin mit eigenen Themen. Dann ist das nachvollziehbar, aber dann würde ich auch empfehlen, mal wieder eine Supervision oder einen fachlichen Austausch mit einer anderen Person, die sich damit auskennt, mal aufzusuchen und zu gucken, inwieweit ich vielleicht gerade im Moment anders damit umgehe mit dieser Interaktion, weil ich jetzt im fachlichen Kontext ja eine bestimmte Expertenrolle habe und diese Expertenrolle auch tatsächlich immer im Blick haben sollte, weil ansonsten verliere ich ja meine Rolle und meine Perspektive und dann sind dann gefühlt zwei Personen plötzlich hilfebedürftig. Ja? Also das finde ich ganz wichtig, dass dann die Rollen da immer klar sind und dass, wenn ich an eine Grenze komme, dass ich diese auch vermittle. Also wenn ich merke, ich kann jetzt gerade nicht mehr in der Neutralität, also aus fachlicher Sicht formuliert, in der Neutralität sein, dann ist das wichtig, dass ich das vermittle. Dass ich dann sage, Mensch, das berührt mich so sehr, mir fehlen gerade selber die Worte und ich muss Ihnen sagen, ich glaube, ich kann Ihnen heute nicht das bieten, was Sie wollen. Also, dass man dann sagt, ich bin jetzt gerade selber so berührt, das macht mich gerade betroffen, ich hoffe, das ist für Sie in Ordnung, ja, und wenn nicht, dann können wir das auch heute abkürzen oder, ne, also so, dass man da transparent, authentisch und ehrlich ist. Ich persönlich habe das jetzt so noch nicht erlebt, weil ich, gerade als ich Schicksalsschläge in meinem Leben hatte, ich dann für mich so gesorgt habe, dass ich dann zum Beispiel auch nicht gearbeitet habe, solange ich selber noch sehr stark in der Trauerreaktion war. Und dass ich, wenn ich mich auf Klienten einlasse in Bezug auf, ich nehme den Auftrag an und bin jetzt an der Stelle ihr Therapeut, ich begleite sie, dass ich dann nicht mehr in diese subjektive Rolle reinrutsche. Also dass ich dann plötzlich merke, wow, ich bin doch so sehr betroffen und komme da nicht mehr raus. In den Gruppentherapien sage ich immer als Gruppenleiter, als Gruppentherapeut, sage ich immer, dass ich, wenn ich merken sollte, dass mich ein Thema zu stark berührt, dass ich das direkt kenntlich mache, weil ich das auch dann merke. Und das kam bisher auch noch nicht vor. Und dass ich das dann auch vermittle. Dass ich dann sage, jetzt bin ich gerade hier mal so berührt, machen wir mal eine Pause oder brechen das für heute ab. Das ist insofern wichtig, damit auch die ganzen Teilnehmer in der Gruppe wissen, oh, jetzt ist er wirklich, also gerade wirklich jetzt betroffen, wenn er das sagt. Und wenn nicht, dann ist er immer Experte. Wer mich nicht kennt, nur jetzt aus diesem Podcast hier Identität und Leben, dem möchte ich kurz an der Stelle was aus meinem Leben erzählen. Da möchte ich aber auch eine Triggerwarnung aussprechen, eventuell. Das kann dem einen oder anderen vielleicht nochmal anders nahe gehen. Das ist so, dass ich ja den Podcast Psychotriff Coach mit meiner Schwester zusammen gemacht habe und vielleicht hat der ein oder andere schon mitbekommen, dass meine Schwester ja verstorben ist mit 38 Jahren. Die letzte Folge bei Psychotriff Coach, das ist die Folge 121, da bin ich mit meinem Bruder zusammen nochmal als Abschlussfolge da und wir sprechen über den Umgang damit und ja, wer möchte, kann sich die gerne anhören und meine Schwester ist mit 38 Jahren ja verstorben, plötzlich und unerwartet. Und da war das auch so, dass ich da erstmal eine Zeit brauchte, um damit umzugehen. Und ich habe mich auch in der Öffentlichkeit damit auch gezeigt, nicht aus reißerischen Gründen, sondern weil es mir von Anfang an ein Anliegen war, authentisch zu sein und auch eine Orientierung zu geben, wie man als Mensch und gleichzeitig auch authentisch bestimmte Dinge angehen kann. Natürlich bei Psychotriff Coach auch als Fachperson, aber da war ich ja auch Bruder von meiner Schwester, mit der ich zusammen den Podcast gemacht habe. Und so haben wir uns ja auch immer in der Interaktion, in dem Dialog auch immer gezeigt. Und so müsst ihr wissen, war es mir auch wichtig, dass auch alle Hörer, und wir hatten sehr viele Hörer am Ende, dass die auch die Möglichkeit haben, das auch nochmal zu verstehen, mitzuverarbeiten, weil viele waren berührt, waren betroffen und haben sich auch gemeldet. Und deswegen war es mir wichtig zu sagen, guck mal hier, auch ich bin hier Mensch und auch ich bin hier berührt und auch ich brauche meine Zeit, um damit umzugehen. Und so habe ich dann auch, aus über 2, 3 Videos dann bei Instagram und Facebook sind die veröffentlicht, habe ich dann auch immer wieder ein Feedback gegeben, so sieht's aus gerade, so geht's mir gerade oder geht's uns gerade. Und wir haben das dann, also tatsächlich auch als Familie, jeder auf seine Art dann individuell auch verarbeitet. Und mit verarbeitet meine ich auch so, wie ich sage, dass wir einen Weg gefunden haben, dass jeder auf seine Art damit lernt, umzugehen. Ich habe jetzt durch meine Krankenpflegetätigkeit viele Menschen beim Sterben begleitet tatsächlich und auch über den Tod hinaus. Also auch, was ist, wenn die Menschen tot sind? Wie geht es dann weiter? Wie ist es mit den Hinterbliebenen? Das habe ich sowohl als Krankenpfleger gemacht, später dann auch in der Psychiatrie und auch in der Kinderklinik, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder verloren haben. Parallel ist in meinem Leben meine Oma bei uns zu Hause an der Krebserkrankung auch dahin gesiecht, will ich sagen. Das war tatsächlich so gefühlt. Ne? Das ist also richtig, ging es ihr immer schlechter. Und da war ich, glaube ich, 8 Jahre, ein bisschen älter war ich da, glaube ich, schon. Da war ich schon so 12 oder sowas, 12, 13, 14, irgendwie sowas. Und dann ist ja meine Mutter auch noch verstorben, plötzlich und unerwartet, so ähnlich wie meine Schwester. Und dann ist später dann im Verlauf auch mein zweites Kind verstorben. Wobei der Prozess da habe ich auch eine Podcast-Folge mit meiner Frau zusammen gemacht, die auch bei Psychotroph Coach zu hören ist. Die werde ich auch hier in den Shownotes verlinken, wo wir über den Prozess, den Verlauf und auch den Umgang danach, wie wir das erlebt haben, sowohl aus der Sicht meiner Frau als auch aus meiner Sicht, weil wir es wichtig fanden, um euch vielleicht auch eine Antwort darauf zu geben, weil wir es wichtig fanden, auch eine Orientierung zu geben. Nicht, dass wir sagen, hey, wir können das super. Oder wir sind jetzt hier reißerisch, wollen jetzt ganz viel Trauer aus der Öffentlichkeit jetzt erfahren. Also so dieses Verständnis oder Entgegenkommen, das ist nicht das Ziel. Und unser Ziel war es, dass wir eine Orientierung geben. Dass wir sagen, wir haben das so gemacht und uns hat das gut getan. Und als dann später auch noch meine Schwester ja verstorben ist, das ist ja jetzt auch schon knapp 2 Jahre her, beziehungsweise 1,5 genau genommen, ist im Februar letzten Jahres verstorben, ist es so, dass dadurch natürlich auch der Podcast nicht weiter produziert worden ist und deswegen auch dann beendet worden ist, weil ja natürlich meine Schwester einen 50% des Podcasts ausgemacht hat und aus wertschätzenden Gründen wir den dann auch beendet haben. Und ja, das sind alles so Sachen, kann ich euch sagen, dass die Trauer, vielleicht auch eine interessante Frage oder Orientierung für euch, nicht immer gleich ist. Also so war es zumindest für mich. Also es gibt vielleicht Menschen, für die ist die Trauerverarbeitung immer gleich. Also dass dann, wenn Trauer ist, dann will ich vielleicht erstmal nicht drüber reden oder dann bin ich total in das Weinen und so weiter. So weit würde ich gar nicht gehen. Weil, also für mich war es zumindest nicht so. Na, also ich kann euch gleich sagen, dass ich immer dann, wenn ich Schicksalsschläge hatte, am Anfang eher mit einer akuten Belastungsreaktion reagiert habe. Also sprich, ich hatte Probleme, das für mich zu realisieren. Ne, also sowohl bei meiner Schwester als auch bei meiner Mutter, das sind so die gravierendsten Darstellungen, so könnte man sagen, von dem Verlust von Menschenleben. Für mich war aber auch genauso eine Form von Trauer, als sich meine erste Ehefrau von mir getrennt hat. Weil das ist auch eine Form von, dass man was loslässt, dass man an der Stelle sagt, so ich gebe jetzt hier etwas auf, eine Vorstellung von etwas, was ich als Leben gesehen habe, als etwas, was so meine Ausrichtung für, was ich plane, nicht funktioniert. Also nicht mehr reales. Oder als sich meine Eltern getrennt haben, auch, als ich 7 Jahre alt war. Das ist auch eine Form von Trauer, natürlich eine andere. Nicht eine, dass ich etwas, einen Menschen verliere in Form von, dass er stirbt, sondern dass sich eine Beziehungsgestaltung verändert. Und zwar auch räumlich oder auch in der Beziehung zueinander. Ne? Und das, so hört ihr raus, ist natürlich das auch eine ganz, ganz andere Verarbeitung. Also ich würde behaupten, dass wenn jetzt jemand aus dem engsten Familienkreis stirbt, dass das nochmal ein ganz anderes Erleben ist, als zum Beispiel, wenn man jetzt ein Kind verliert. Ne? Und wenn man das Kind verliert, wie jetzt zum Beispiel bei uns das war, dass es schon während der Schwangerschaft verstirbt, ist das natürlich nochmal was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich ein Kind verliere, was ich schon jahrelang vielleicht bei mir hatte, also um mich hatte, gesehen habe, in die Interaktion gegangen bin, also durch das direkte Erleben. Ne? Wobei ich damit nicht das abschwächen will, wenn ein Kind während der Schwangerschaft verstirbt, weil da ist das auch zwischen Mutter und Kind ein Erleben. Und auch in der Vorstellung des werdenden Vaters vielleicht dann auch. Ne? Also so war es zumindest für mich. Und wenn ich das mit euch jetzt hier so bespreche, natürlich auch jetzt merke ich, dass mich das natürlich dann auch wieder berührt. Also berührt heißt, das berührt mich auch generell, aber dass ich da nochmal anders in das Emotionale gehe. Und jetzt wieder ein weiterer Punkt, der für euch vielleicht wichtig ist, dass ihr das einmal erfahrt oder wenn ihr es nicht für euch eh schon klar habt, ist, dass wir können Dinge wieder sensibilisieren. Wir können die Dinge auch wieder für uns spürbar machen. Das ist eine Stärke, die wir haben, weil das ja auch ausdrückt, dass wir hier eine Beziehung haben, eine Bindung. Und die ist ja auf Dauer angelegt, also auch über den Tod hinaus. Wer denkt, dass eine Beziehung vorbei ist, wenn jemand verstirbt, der irrt. Die Beziehung geht immer weiter. Nur verändert sie sich, weil die Person nicht mehr aktiv, also hier auf irdischer Ebene, da Einfluss drauf nehmen kann, indem sie mir als sprechender Mensch vor mir steht und mir eine Rückmeldung gibt. Und dann kommt natürlich auch noch der Punkt, das ist wichtig für die Trauer, dass ich sie auch nochmal hier direkt erwähne, wie stelle ich mich oder sehe ich mich in Bezug auf Umgang, also Umgang mit dem Leben, mit warum sind wir hier? Gibt es sowas wie, also es ist der Bereich Glaube. Glaube ich an irgendwie sowas wie Gott oder an irgendeine andere Kraft oder eine Energie oder gehe ich davon aus, dass wir nach dem Tod alle einfach zu Staub werden oder zur Erde werden und uns zurückbilden und dann ist alles vorbei. Na, das ist etwas, das kann jeder nur für sich selbst entscheiden und das ist auch wichtig, dass das so auch bleibt, ne, und nicht, dass einer behauptet, ich habe hier die Wahrheit und alle anderen müssen das genauso sehen. Das ist ein individueller Lernprozess und auch eine individuelle Sichtweise. Nur ich kann zumindest behaupten, ich ja glaube daran, dass wir uns nach dem Tod alle wiedersehen und die man auch sehen möchte. Und von daher kann ich natürlich mit so einer Sicht, also nicht einem, ich rede mir das ein, sondern von einer Zuversicht, von einem Glauben an, ich jetzt persönlich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und bin da auch sehr stark geprägt von und in meiner eigenen Vorstellung, nicht wie die Kirche das so vorlebt, sondern so wie ich, natürlich auch teilweise gehe ich da konform, wie die Kirche das sieht, aber nicht komplett. Und dass ich also damit deutlich machen will, wenn ich so einen Glauben habe, kann der mir enorm helfen, Dinge zu verarbeiten. Natürlich geht das auch über andere Glaubensrichtungen. Ich habe das jetzt nur gesagt, damit ich über etwas berichte, was ich selber direkt kenne. Ne? Und das ist aber etwas, das, wie gesagt, muss jeder für sich selber erschließen. Und das kann mir aber extrem helfen. Also ich kann euch sagen, dass durch diese Sichtweise ich einen anderen Blick auf meine verstorbenen, nahen, wichtigen Menschen um mich herum habe. Ne? Und das ist etwas, was ich hier nochmal sehr stark betonen möchte. Wenn es jetzt um die Trauer, also Umgang mit Trauer geht, dann bin ich ja jetzt, während ihr gemerkt habt, dass ich das jetzt hier so ausgeführt habe, in die persönliche Trauer, in meine eigene gegangen. Und da habe ich mir immer wieder gesagt, also den Raum und die Zeit, die ich brauche, wenn es gerade sehr frisch ist, die nehme ich mir. Und in der Zeit habe ich auch nicht gearbeitet. Weil ich kann selber, wenn ich so stark betroffen bin, nicht in dem Moment andere Menschen begleiten. Das kann ich nicht. Weil dann bin ich zu stark in meiner eigenen Thematik und kann gar nicht den anderen gerecht werden. Und ich habe ja da einen Auftrag, wenn ich dann in einer Therapie, in einem Therapiesetting bin. Aber jetzt für euch vielleicht interessant, als ich dann wieder in die Praxistätigkeit nach dem Tod meiner Schwester gegangen bin, wurde ich häufig tatsächlich von Betroffenen mit auch Thema Trauer gefragt, darf ich ihnen das überhaupt zumuten? Jetzt über meine Trauer zu sprechen, weil sie haben ja auch ihre Schwester verloren. Und das nochmal hier sehr aufgemacht in eure Richtung sagend, ja, da könnte man jetzt denken, oh, das ist ja eigentlich ein Handicap oder eigentlich blöd, weil das erschwert ja die Beziehungsgestaltung. Ich habe aber einen anderen Ansatz dazu oder eine andere Sichtweise. Ich sage dazu, das ist super. Das ist ein Türöffner, weil da ist natürlich wichtig jetzt wieder der Punkt, den ich am Anfang gesagt habe, authentisch sein, dass ich dann halt das Feedback gebe. Ja, vielen Dank für Ihr Verständnis, für Ihre Sensibilität mir gegenüber, aber ich kann Ihnen sagen, das können Sie. Sie können das aufmachen, Sie können darüber reden, weil ich dann einen Zugang zu habe, wie ich, dass ich damit anders umgehe, als vielleicht Sie annehmen und dass ich da auf jeden Fall drüber sprechen kann, ohne dass ich zu stark emotional in meine eigenen Themen rutsche. Und das ist natürlich dann vielleicht für den einen oder anderen dann entlastend, aber es gibt auch Personen, die dann sagen, ja, sind Sie sicher? Meinen Sie wirklich? Und das ist ja auch in Ordnung. Das ist also, da geht man schon, wisst ihr, in die Interaktion von, kann man sich das überhaupt vorstellen? Also ist das überhaupt möglich? Ist das denkbar? Also, oder sagt er das nur und ist gar nicht so? Ne? Und dadurch hat man auch vor allen Dingen, das ist mir auch aufgefallen, als ich dann wieder in die Praxistätigkeit gegangen bin, wenn jemand verstirbt oder wenn etwas Kritisches passiert, also wenn es um ein Trauerthema geht, dann führt das auch wieder zu Kontakt. Also dass dann gesagt wird, Mensch, das muss ja schwer sein oder wie geht's Ihnen denn dann da? Und man wird vielleicht auch berührt von der eigenen Thematik. Und ich habe gesehen, dass viele Klienten an ihre eigenen Trauerthemen kamen und dass das dann für die ein enormer Schritt nach vorn war. Also dass sie da weiterkamen. Das ist also, es ist nicht unbedingt direkt immer so, oh, nachteilig, ne? Sondern an der Stelle auch total hilfreich. Und für mich war das auch hilfreich, darüber zu sprechen. Also ich gehöre zu denen, die sprechen darüber. Und sprechen so darüber, wie es gerade geht. Dass ich dann zum Beispiel sage, ich kann das noch nicht verarbeiten oder ne, ich möchte jetzt darüber reden oder ich möchte nicht darüber reden. Ne, und dann gibt es dann den Teil, den nennen wir den reflektierten, den kognitiven Teil, der jetzt unabhängig davon, dass ich Psychotherapeut bin, schon immer früh ausgebaut und differenziert war. Und der emotionale Teil, der hat natürlich ein anderes Tempo. Das ist sehr häufig so, dass dann der kognitive Teil, der verstehende Teil sehr schnell ist. Ne, und der emotionale Teil halt nochmal ganz anders braucht. Und auch heute noch habe ich Momente, wo ich da merke, oh, da plötzlich fühle ich mich voll berührt, ne, und denke an meine Schwester oder denke an meine Mutter oder denke an andere, die ich verloren habe, die mich dann da berühren und lass das dann auch zu. Ne, also ich würde sogar sagen, ich werde von diesen Menschen, von diesen Beziehungen berührt. Vielleicht bin ich dann in dem Moment auch mit denen im Kontakt. Was ich jetzt sagen würde mit der Seele, ne, was vielleicht jemand anders sagen würde, ach, das ist so, Seele glaube ich nicht dran, das ist doch wissenschaftlich gar nicht erwiesen. Und dann würden das dann vielleicht anders benennen, dass man sagt, ja, da hast du dann daran gedacht, vielleicht an irgendetwas oder so. Da will ich jetzt auch gar nicht hier jetzt sagen, das ist so oder so, das muss ja jeder für sich selber wissen. Aber dass ich dann für mich meine Erklärung finde, ne, so ist das für mich und dann ist das auch in Ordnung, ich lasse das zu und dann merke ich auch, dass es mir dann auch wieder besser geht. Und das ist, finde ich, wichtig für euch, dass man hier Trauer, ja, Umgang mit Trauer, nicht mit Traurigsein verwechselt. Traurigsein ist ein emotionaler Zustand. Ne, wenn ich jetzt gerade vielleicht irgendwas verarbeite für mich, also so gerade irgendwas, was mich jetzt gerade traurig gemacht hat oder so. Aber Trauer ist ein schon eher längerer Prozess, den man auch braucht, weil man da etwas verändert. Weil man da eine Perspektive, eine Sicht auf die Dinge verändern muss. Weil sie sich verändert haben, weil ich was realisieren muss und weil der Realisierungsprozess ein eigenes Tempo hat. So müsst ihr euch das vorstellen. Trauer, noch vielleicht gesagt, also das ist so etwas, was ein dynamischer Prozess ist, der, also gerade wenn ich jetzt jemanden begleite, der Trauer ist, dann aus meiner Sicht erfordert, so wäre zumindest meine Empfehlung an alle, die auf Trauernde zugehen, dass man die Person immer erfragt, ob die das wollen. Dass man sagt, ist das in Ordnung, dass ich jetzt bei dir bin? Ist es okay, dass ich dich jetzt was frage? Oder dass du, oder dass man sagt, brauchst du irgendwas? Und das, da muss man natürlich auch da, wenn während ich euch so Beispiele nenne, gucken, ist das überhaupt in Ordnung, dass ich überhaupt frage? Ja? Also wenn ich diese Frage stelle, dann ist vielleicht schon für einen das schon zu viel. Ne? Also vielleicht merkt ihr das auch schon, wenn ihr bei jemandem seid und die Person vielleicht sich ein bisschen abwendet oder schon so genervten Geblick hat oder so. Dann kann man natürlich schon auch nochmal fragen, ist das nicht das an mir? So im Sinne von, störe ich kann auch wieder gehen. Ne? Und dann, wenn die Person sagt, nein, das ist schon okay, ne, dann kann das auch sein, dass sie ambivalent ist. Das heißt, so hin und her gerissen. Vielleicht auf der einen Seite gibt es einen Teil, der möchte gar nicht und ein anderer Teil, der sich das wünscht. Ne? Und dann ist das ist ein, wie ich euch gerade sagte, ein dynamischer Prozess. Dann kann man das durch zum Beispiel 2, 3 weitere Sätze dann auch weiter klar bekommen, ob die Person dann vielleicht doch das zulässt oder nicht. Und wenn die sagt, die Person, nee, ich möchte jetzt nicht reden oder lass mich mal alleine, dann halte ich das für wichtig, lass die Person alleine. Es gibt Personen, die wollen gar nicht reden. Es gibt Personen, die wollen dann eher vielleicht ein Tagebuch schreiben oder wollen einen Brief schreiben oder wollen an der Stelle, werden vielleicht sogar eher wütend. Ja, so, oh, ich bin jetzt wütend darauf, unfair, gemein, ja, und so weiter und lassen das dann über Wut raus, die Trauer. Ja, also dass es erstmal über die Wut gelebt wird. Ne, da ist natürlich dann immer wichtig zu gucken, inwieweit ist sie konstruktiv oder destruktiv. Destruktiv heißt, dass sie mir oder anderen schadet. Ne, dann wäre das dann nochmal wichtig, dann sonst eine Unterstützung zu erhalten, dass sie nicht zu schädlich wird, ne, oder dass sie sich nicht chronifiziert, sprich also zu lange in so einer Phase der Destruktivität bleibt, sondern dann eher geguckt wird, wie kannst du sie für dich konstruktiv nutzen. Ne, wenn man also merkt, da ist jemand längere Zeit in so einer Wut, dass man dann vielleicht irgendwas findet, wo er die Wut ablassen kann, derjenige. Sei es in einem Gespräch, dass man mal jemanden anklagen kann. Ne, also wenn man zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, wenn ich wütend auf Gott bin, dass man sagt, Mensch, ihr mal mit eurem Gott, na, wo ist der denn gewesen da? Ja, so, dass man sagt, ich bin voll sauer auf Gott. Ne? Dann würde ich zum Beispiel deine Stelle empfehlen, wissen Sie was oder weißt du was, dann warum sprichst du nicht mit jemandem, der von Gott Ahnung hat? Zum Beispiel ein Priester oder ein Pfarrer oder ne, jemand aus der Gemeinde, der Glaubensrichtung, die du für angemessen hältst dafür, und nimm doch Kontakt dann zu der Person auf und frag die ruhig. Das sind ja alles Gottesvertreter, ja, so überspitzt da, umgangssprachlich dargestellt. Dass man sagt, dann sollen sie dir doch Rede und Antwort stehen. Und allein dieser Austausch, der kann helfen. Der kann helfen, an der Stelle entweder zu Recht zu sagen, ich muss jetzt mal Abstand nehmen. Oder die dann sagen, es war gut, dass ich darüber gesprochen habe, weil jetzt spüre ich Gott wieder. Oder was auch immer ich jetzt glaube. Ne? Aber das war jetzt ein Beispiel für etwas, dass man dem einen konstruktiven Kanal gibt. Ne? Ich sehe dich und finde einen Weg, damit umzugehen oder auch anders umzugehen. Wisst ihr? Auch kann es sein, dass ich, wenn ich trauere, vielleicht in so eine Phase komme, wo ich sage, am liebsten möchte ich auch tot sein. Das ist aber hier nochmal wichtig zu erkennen, dass bei so einer Äußerung, natürlich macht es Sinn, wenn ich die Person nicht kenne, dass man mal nachfragt, wie meinst du das denn? Ne? Aber erstmal wäre in dem Kontext anzunehmen, dass das vor allen Dingen gemeint ist als, ich möchte der Person nahe sein. Nicht, dass damit gesagt wird, ich will nicht mehr leben, sondern ich möchte einfach bei der Person sein. Ich möchte der Person nahe sein. Oder ich kann mir ein Leben ohne die Person nicht vorstellen. Ne, das ist wirklich etwas, das ist für die Phase des Trauerns total nachvollziehbar und angemessen. Aber für etwas, was dann ein Dauerzustand bleibt, natürlich dann eher schwierig. Also da muss man dann im Verlauf schauen und vielleicht dann, wenn das anhält, nochmal mit einer Fachperson sprechen, die das vielleicht besser einschätzen kann, inwieweit man das ernst nehmen muss oder als jetzt für den Prozess als angemessen stehen lassen kann. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass es auch Ansätze gibt, wie zum Beispiel, dass die Trauer mindestens ein Jahr dauert. Also nicht, dass man jetzt ein Jahr lang weinen muss, sondern dass die Trauer deswegen ein Jahr dauert, weil ab dem Zeitpunkt des Verlustes ja alles, was dann ab dem Tag 1 nach dem Tod ja, ist, alles neu ist. Alles, das Leben quasi immer alles darstellt ohne die entsprechende Person, die nämlich gerade gestorben ist. Und das bedeutet, alles ist für mich dann neu ohne diese Person. Und dann erst, wenn das Jahr rum ist, ist das dann erst ab dem ersten Tag nach dem Jahr dann eine Wiederholung. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich dann damit umgehen? Akzeptiere ich das? Kann ich das annehmen? Oder lasse ich es immer noch nicht zu? Erlaube ich das nicht? Möchte ich das nicht? Weil ihr könnt davon ausgehen, je länger ich in die Reaktanz gehe, also dieses Nicht-Akzeptieren, dass die Person verstorben ist und nicht wiederkommt, sorgt natürlich für Widerstände und auch für Symptome. Und die werden dann auch wahrscheinlich immer stärker. Deswegen ist es wichtig, weil das Leben lädt uns ja ein, versuche dich darin zu üben, das anzunehmen, zu akzeptieren. Und dieser Prozess ist ein Prozess. Der braucht etwas Zeit. Ja, damit hoffe ich, habe ich euch eine Orientierung geben können und euch auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und ja, mit diesen Gedanken lasse ich euch auch wieder erstmal alleine und ja, und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.